Ja, wir haben Erntedank. Wir haben uns ja jetzt schon einige Gedanken gemacht über das Thema Dank, Danken. Da liegt es eigentlich förmlich auf der Hand, dass wir uns auch mit dem anderen Wort befassen, dass wir uns mal einen Blick werfen auf dieses andere Wort, auf das Wort Ernte. Und wir wollen heute einmal das Wort Gottes unter folgendes Thema stellen. Was ist in Anführungsstrichen die Ernte deines Lebens? Was ist in Anführungsstrichen die Ernte deines Lebens? Und ich möchte mal beginnen mit einer wahren Begebenheit zum Einstieg. Und zwar, es ereignete sich im Juli 2000 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Die Fluggäste der Concorde, wir kennen ja alle dieses Überschallflugzeug, die waren alle auf Urlaub eingestellt. In wenigen Stunden würde man in New York sein. Und dort wartete dann ein Luxusdampfer, mit dem es weitergehen sollte, durch die Karibik, durch den Panamakanal, an Kolumbien vorbei, bis nach Ecuador und die ganze Strecke wieder zurück. Und dann passierte es beim Abflug. Als diese Concorde auf dem Rollfeld so langsam auf Geschwindigkeit kam, platzte plötzlich ein Reifen des Fahrwerkes und ein großes Stück dieses Reifens knallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Flügelunterseite und verursachte außerdem noch einen Riss im Kerosintank. Und plötzlich zog dieser Concorde einen großen Feuerschweif hinter sich her. Der Pilot und der Co-Pilot wurden durch das Kontrollzentrum nochmal darauf aufmerksam gemacht, aber all das nützte nichts mehr. Die Concorde hob noch etwa ab 30 bis 40 Meter und stürzte dann ab. 113 Menschen kamen dabei ums Leben und dieser ganze Vorgang spielte sich innerhalb von 2 Minuten ab. Mehr Lebenszeit blieb den Menschen nicht. Ja, wo standen Sie jetzt? Wo standen Sie jetzt mit Ihrem Leben, diese Menschen? Und wenn die Bibel recht hat, und da gehen wir ja von aus, dann standen Sie innerhalb von 2 Minuten vor dem lebendigen Gott. Und ähnlich erging es einem Mann in einem Gleichnis, das uns Jesus erzählt. Es ist zwar nur ein Gleichnis, aber ich denke sehr realistisch, weil es nämlich jeden jederzeit treffen kann. Nun wollen wir heute mal ausnahmsweise verzichten. Ich denke auch viele wissen schon, worum es geht. Wir wollen heute mal ausnahmsweise verzichten, diesen Text zu lesen, sondern ich möchte ihn mal so mit eigenen Worten ganz kurz zusammenfassen. Da ist also ein Landwirt, der eine reichliche Ernte eingefahren hat und der legt sich jetzt ganz zufrieden und genüsslich zurück. Er hat jetzt nur noch ein Problem, wie er diese Ernte gut lagern kann. Er hat also ein Luxusproblem. Aber ansonsten denkt er, dass ihm gar nichts passieren kann. Doch er ahnt überhaupt nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Und dann trifft es ihn also völlig unvorbereitet. Noch in der Nacht stirbt er und er steht dann in Anführungsstrichen mit der Ernte seines Lebens vor dem lebendigen Gott. Und muss mit Erschrecken feststellen, ich habe in meinem Leben die vollkommen falsche Ernte eingefahren. Ja, und das ist die entscheidende Frage in diesem Gleichnis und damit natürlich auch im Leben eines jeden Menschen. Was ist die Ernte deines Lebens? Was ist das eigentlich für eine Ernte, die du da in deinem Leben einfährst? Und ich kann mir gut vorstellen, früher als die Landwirtschaft ja noch viel stärker ausgeprägt war, hat man sich sicherlich viel mehr daran erinnert, wie sehr man von Gott abhängig, wie sehr man auf ihn angewiesen ist oder angewiesen war. Und wir kennen ja alle dieses bekannte Lied von Matthias Claudius, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Und dann heißt es weiter, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand, also in des Schöpfers Hand. Und die Propaganda, das fand ich auch interessant, die Propaganda der Kommunisten, In der damaligen DDR, die haben dann dagegen gehalten und haben gesagt, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und dann haben die Christen in der DDR dagegen gehalten und gedichtet und haben gesagt, ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und naja, die Geschichte der DDR kennen wir ja nun zu Genüge. Ich denke, das war mal so ein bisschen die etwas derbere Version des Liedes von Matthias Claudius. Naja, auf jeden Fall dieses Gleichnis, was Jesus uns da erzählt, dieses Gleichnis vom reichen Kornbauer, jetzt wissen wir auch die Überschrift, dieses Gleichnis, das soll uns ja nicht nur daran erinnern, dass wir von Gott abhängig sind und dass wir ihm zu danken haben für all das, was er Gutes an uns getan hat und immer noch tut. Weil wir Menschen nämlich in der Gefahr stehen, dass wir vieles als selbstverständlich nehmen, was gar nicht so selbstverständlich ist. Das haben wir ja vorhin in den Beiträgen ja immer wieder gehört. Wir stehen morgens auf, der Tisch ist gedeckt und das vollzieht sich jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Sodass man das alles als selbstverständlich annehmen kann. Aber das ist eben die große Gefahr. Aber dieses Gleichnis fordert uns auch auf, zu überprüfen, wie gehst du eigentlich mit deinem Leben um? Ja, was ist überhaupt die Ernte deines Lebens? Und das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, was du sähst, wo du sähst und wie du sähst. Und du kannst, das weißt du selbst, diese Freiheit hast du. Du kannst säen, was du willst. Aber du musst dir klar machen, dass du das ernten wirst, was du gesät hast. Und damit kommen wir zu einer ganz ersten wichtigen Frage. Wofür willst du das eine Leben, das du nur hast, einsetzen? Wofür willst du es einsetzen? Was für eine Ernte willst du wirklich einfahren? Und dieser Landwirt hier, der sagt ja in dem Gleichnis, liebe Seele, du hast doch jetzt einen Vorrat für viele, viele, viele Jahre. Nun lehn dich mal schön zurück, hab frohen Mut, sei fröhlich, iss und trink. Und ich denke, gerade dieser Landwirt, ja, der ist so ein Beispiel für eine Haltung, die in jedem Menschen, auch in uns stecken kann. Das Problem des Landwirts war ja nicht die reiche Ernte, sondern wie er mit seinem Leben umgegangen ist. Und wenn uns Jesus Christus dieses Gleichnis jetzt heute erzählt, dann interessiert ihn in erster Linie nicht unser materieller Besitz, nicht unser Reichtum, nicht unsere Bankkonten, nicht unsere Rente, nicht unser guter Ruf, sondern Jesus Christus geht es um den ganzen Menschen. Und deswegen sagt er ja hier in diesem Gleichnis, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Deine Seele, das ist das Stichwort. Deine Seele, ein Synonym ja für dein Herz, für dein Leben, für deine Identität, für das, was du bist, was du darstellst, wie du dich gibst, ja, für deine einmalige, kostbare Existenz. Alles Irdische geht einmal weg, aber die Seele bleibt. Und dann stellt sich die Frage, was kommt danach? Was geschieht dann? Und deshalb kannst du dieses Gleichnis, ich sag's mal so, mit leichter Abwandlung kannst du es eigentlich über jeden Menschen sagen. Ob das nun ein Prediger ist, ob das ein Manager ist, ob das ein Handwerker ist, ein Arbeiter, ein Rentner, ein Student, ein Sportler, Hausfrau, was weiß ich auch immer. Die entscheidende Frage ist und bleibt, fährst du die richtige Ernte in deinem Leben ein? Das ist die entscheidende Frage. Und Jesus macht in diesem Gleichnis wirklich deutlich, du hast nur zwei Möglichkeiten. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder bringst du alle Energie auf und steckst alles in die vergänglichen Dinge dieser Welt, oder du streckst dich nach dem Reichtum Gottes aus. Diese Möglichkeiten hast du und da musst du dich entscheiden. Das gibt es letztendlich nicht mal so ein bisschen hier, mal so ein bisschen dort. Und die Bibel sagt es uns ja auch eindeutig, du kannst eben letztendlich nicht zwei Herren dienen. Und der Landwirt, das sehen wir, der hat sich ganz klar entschieden für die vergänglichen Dinge dieser Welt. Er verlässt sich ganz auf sich selbst. Und wenn man mal dieses Gleichnis da durchliest, da im Lukas-Evangelium Kapitel 12, da fällt ja förmlich auf, wie oft er ich sagt. Ich, ich und nochmals ich. Aber man kann das jetzt nicht genug betonen. Sein Reichtum, also sein Erfolg, diese reichliche Ernte und wie er sie gelagert hat. Wie gesagt, es war nicht sein Problem, sondern dass er sie, die Ernte, für seine ausreichende Sicherheit gehalten hat, dass er darin seinen Sinn sah, dass er daran sein Leben festgemacht hat. Ja, und dass er den lebendigen Gott völlig ausgeblendet hat. Das war also das große Problem. Und jetzt die große Frage, worauf setzt du dein Vertrauen? Worauf setzt du dein Vertrauen, wenn es um die Absicherung deiner Zukunft geht? Was ist der Vorrat? Oder sagen wir so, was ist dein Vorrat? Was ist deine Ernte für viele, viele Jahre? Das ist die Frage. Und liebe Geschwister, bleiben wir bitte nicht bei dem materiellen Reichtum stehen, sondern es können auch noch ganz andere Dinge sein, die uns erfesseln. Nicht, ist es vielleicht eine gesunde Lebensweise? Ist es dein tägliches Joggen? Oder sagen wir ganz allgemein, ist es dein Sport? Nicht, wo du alles reinlegst? Ist es deine intakte Familie? Ist es deine gewonnene Lebensklugheit? Sind es deine gesammelten Erfahrungen? Ist es deine eiserne Selbstdisziplin? Und was uns da alles noch einfallen kann? Und liebe Geschwister, bitte an dieser Stelle dieses Gleichnis nicht falsch verstehen, zu meinen, dass der lebendige Gott diesem Landwirt seinen Reichtum nicht gegönnt hätte. Dass er also ein Spielverderber sei, der dem Menschen sein kleines irdisches Glück nicht gönnt. Nein, nein, das wäre ein völlig falscher Eindruck. Gott, Jesus Christus, hat keinen einzigen Reichen abgewiesen. Hiob, Abraham, der reiche Jüngling, Lydia, sie waren alle reich. Selbst die Jünger gehörten sicherlich damals nicht unbedingt zu den Armen. Wir würden heute sagen, sie waren kleine selbstständige Unternehmer. Die Bibel hat überhaupt kein Problem, das Thema Reichtum anzusprechen. Aber die Bibel zeigt uns eben auch Beispiele, dass es Menschen gibt, die nicht in der Lage sind, mit dem Reichtum, den Gott ihnen gegeben hat, richtig umzugehen. Das zeigt uns allerdings die Bibel auch. Und damit taucht sofort die nächste Frage auf, die ja indirekt auch hier in diesem Gleichnis anklingt. Bist du reich in Gott oder bist du nicht reich in Gott? Und das Problem des Landwirtes war, dass er sein Leben so eingesetzt hat, dass er nicht reich in Gott war. Und Jesus Christus sagt es ja in diesem Gleichnis. So ergeht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. So sagt es Jesus Christus. Und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Wer die Ernte ohne den lebendigen Gott einfährt, der steht am Ende mit leeren Händen da. Auch wenn er zwischenzeitlich oder während seines Erdenslebens noch so erfolgreich gewesen ist. Er steht am Ende wirklich mit leeren Händen da. Ich hatte es vorhin schon gesagt, man kann es an dieser Stelle nicht oft genug betonen. Wohlgemerkt, es ist nicht alles schlecht, was der Landwirt macht. Eigentlich, so muss ich sagen, handelt er sehr vernünftig. Er macht nämlich eine Bestandsaufnahme, er kalkuliert messerscharf, er ist kein Verschwender, er lässt nichts umkommen, er investiert in die Zukunft. Ja, und ich möchte sogar sagen, er ist auch nicht unbedingt ein Sklave seiner Arbeit. Denn er kann sich ja freuen, er kann genießen. So sagt es uns das Gleichnis ja gleich. Also sagt uns das Gleichnis ja. Und ich möchte an dieser Stelle mal Folgendes sagen, dass wir uns etwas hüten sollen vor dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Auch Menschen, die ihre Ernte ohne Gott einfahren wollen, können bestimmte Bereiche ihres Lebens ja vernünftig ordnen. Sie können vernünftig mit Geld umgehen. Sie können ihre Karriere solide planen. Sie legen Wert auf Anstand und Moral. Sie erziehen dementsprechend auch ihre Kinder und was es sonst da noch alles gibt. Nur in einem einzigen Punkt verrechnen sich all diese Menschen, die so handeln. Und somit auch der Landwirt. In einem Punkt. Er hat alles mit einberechnet, aber wirklich alles. Nur den lebendigen Gott nicht. Gott kommt in seinen Überlegungen überhaupt nicht vor. Er übersieht total, dass es Gott ist, nicht der ihm das Leben gegeben hat, der ihm die Gesundheit gegeben hat, der ihm die Intelligenz gegeben hat, der ihm den Kopf frei gemacht hat, damit er überhaupt denken kann, nicht der ihm Hände und Füße gegeben hat, damit er überhaupt arbeiten kann und der das Getreide reifen ließ. Das blendet er vollkommen aus. Übersieht er total und deswegen kommt auch kein Dank über seine Lippen. Und man muss das so sagen. So scharfsinnig er auf der einen Seite ist, ja, so kurzsichtig ist er auf der anderen Seite. So rational wie er auf den ersten Blick ist in dem, was er da tut, muss man ihm so sagen, mein lieber Landwirt, du bist äußerst naiv. Du bist äußerst naiv. Du siehst überhaupt nicht auf das Ende. Du planst und kalkulierst so, als wenn du deine reiche Ernte mit den Scheunen mit hinübernehmen könntest in die Ewigkeit. So lebst du. Und dann kommt die Antwort, Jesus, du Narr. Du Narr, noch in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Noch in dieser Nacht stehst du vor mir. Noch in dieser Nacht wird Bilanz gezogen. Und was dann? Dann muss ich dir leider sagen, du hast umsonst geplant. Du hast umsonst geackert. Und zwar erstens, der Reichtum wird anderen gehören. Und zweitens, du hast die total falsche Ernte eingefahren. Das muss ich dir sagen. Und liebe Geschwister, Jesus Christus sagt das recht schmerzvoll. Der sagt das nicht so ironisch, sondern naja, ist ja halt deine eigene Schuld, wenn du dein Leben gegen die Wand gefahren hast. Nein, Jesus Christus sagt das schon sehr, sehr schmerzvoll. Er sagt ihm wirklich, ich wollte dich doch immer beschenken. Ich habe dich doch immer wieder daran erinnert, dass du mich nötig hast. Und ich habe dir doch mein Angebot auf den Tisch gelegt, mein Angebot, wie du dein, in Anführungsstrichen, dein Kapital, das ich für dich in dein Leben hineingelegt habe, wie du es sicher anlegen kannst. Das alles habe ich dir doch gesagt und gegeben. Aber du hast immer wieder abgelenkt, du hast immer wieder abgelehnt. Du hast mich in deiner ganzen Ignoranz und in deiner ganzen Gleichgültigkeit links liegen lassen, der ich dich doch so reich beschenkt habe. Ich durfte eben nicht in deinem Leben bestimmen. Warum bist du bloß so blind gewesen? Warum, warum, warum? Das wird einmal die Frage sein bei den Menschen, die auf der anderen Seite stehen. Warum, warum, warum? Und der Landwirt antwortet, ja, aber ich habe doch einen Vorrat für viele, viele Jahre mir geschaffen. Und Jesus sagt zu ihm, ich gebe dir jetzt die letzte Antwort. Du hast keinen Vorrat für viele, viele Jahre, du hast nur noch einen Vorrat für diese Nacht. Und dann wird Bilanz gezogen. Und natürlich jetzt die andere Frage, wie kannst du jetzt nun dein Leben bei Gott festmachen? Wie kannst du jetzt wirklich die richtige Ernte in deinem Leben einfahren? Nicht, wie kannst du bestehen, wenn du eines Tages vor Gott steht und er Rechenschaft von deinem Leben fordert? Was ist wirklich die Lösung des Problems? Und die Antwort ist im Grunde genommen so einfach, dass man förmlich darüber stolpert. Jesus sagt, du musst reich sein in Gott. Reich sein in Gott. Und es fällt ja auf, dass Jesus Christus die Messlatte bei der Lösung dieses Problems sehr hoch setzt. Jesus Christus sagt ja nicht, zieh mal den lebendigen Gott so ein bisschen mit ein, sei ab und zu mal so ein bisschen dankbar, vergiss ihn nicht, dann wird die Sache irgendwie schon gut gehen, dann wird die Sache schon irgendwie gut laufen. Nein, nein, Jesus sagt, du musst reich sein in Gott, du musst dich nach dem Reichtum Gottes ausstrecken. Das heißt, dass wir intensiv mit ihm verbunden sein sollen. Das heißt, dass unser ganzes Leben, ja wirklich unser ganzes Leben, jede Bereiche unseres Lebens, dass unser ganzes Leben ihm gehören soll. Und Jesus Christus sagt es wenige Verse, sagt er es ja weiter. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, so wird euch das alles zufallen. Und dieses Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes hat ja zwei Aspekte. Einen gegenwärtigen und einen künftigen, einen zukünftigen. Und der gegenwärtige Aspekt liegt eben darin, dass Gott in meiner Nähe ist oder dass ich in seiner Nähe bin. Dass er an meiner Seite steht, dass er mir in Nöten und Schwierigkeiten hilft. Ja, dass er, wie es der Psalm 145, Vers 8 so wunderbar sagt, dass er gnädig, dass er barmherzig, dass er geduldig, dass er voller Güte ist. Das heißt, dass er im Grunde genommen wohlwollend, dass er mitfühlend, dass er langmütig mit dir umgeht. Das ist also letztendlich damit gemeint. Und der zukünftige Aspekt liegt eben darin, wenn ich mich wirklich danach trachte, der zukünftige Aspekt liegt darin, dass mir niemand mehr den Himmel, sprich die Ewigkeit, wegnehmen kann. Aber wie streckst du dich jetzt nach dem Reichtum Gottes aus? Das ist ja dann die nächste Frage, die eigentlich folgt. Wie streckst du dich jetzt nach dem Reichtum Gottes aus? Ich denke mal, den meisten unter uns dürfte das klar sein, dass das nicht geschieht durch gute Werke oder durch religiöses Interesse oder durch ein einwandfreies, geführtes Leben in moralischer, ethischer Hinsicht oder was es sonst noch gibt, dass ich viel spende. Nein, nein, dadurch nicht, sondern Jesus Christus hat es in der Bergpredigt einmal so gesagt: Selig sind die, die da geistlich arm sind. Also es geht hier nicht um Menschen mit einem niedrigen IQ, geistlich arm sind. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke mal, das ist auch ein Problem, was die Wiedergeburten heutzutage so anbetrifft. Dieses geistlich arm heißt, um es mal kurz und knapp zu sagen, dass ich wirklich vor meinem lebendigen Gott meinen Bankrott erkläre. Meinen Bankrott erkläre, das heißt, dass ich da mit leeren Händen stehe. Dass ich zwar zu Gott sage, ich habe auch so meine Grundsätze in moralischer und ethischer Hinsicht, aber ich kann damit nicht bestehen. Nicht, dass ich wirklich zugebe, ja, Herr, ich bin dir viele schuldig geblieben an Liebe, an Gehorsam, an Zuneigung, an Dienst und so weiter. Ich habe dich wirklich in meiner ganzen Ignoranz und in meiner ganzen Gleichgültigkeit habe ich dich links liegen lassen. Ich gebe das alles zu, ich bekenne das und sage es jetzt ganz offen, ich brauche deine Vergebung. Das heißt wirklich geistlich arm, diesen Bankrott wirklich zu erklären. Und ich spreche da in der Tat aus eigener Erfahrung, weil das für mich persönlich ein riesengroßes Problem war, diesen Bankrott wirklich zu erklären. Ich war früher stolz, hochmütig, stückweise Arroganz. Und das sind unheimliche Probleme. Nicht? Und ich habe wirklich Jahre hat es wirklich gedauert, bis der lebendige Gott mich wirklich so weit hatte, was es heißt, seinen Bankrott wirklich zu erklären. Wirklich da mit leeren Händen vor Gott dazustehen. Nur, wenn ich so weit bin, bin ich noch nicht ganz reich in Gott. Habe ich mich natürlich noch nicht ganz nach dem Reichtum Gottes ausgestreckt. Denn jetzt fehlt ja noch ein entscheidender Schritt. Du musst jetzt nämlich die eigentliche Lösung Gottes annehmen, die nämlich in seinem Sohn Jesus Christus liegt. Die musst du jetzt annehmen. Das heißt jetzt ganz konkret, wenn du die Bezahlung akzeptierst, die Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha geleistet hat für deinen Bankrott, den du gerade erklärt hast, dann bist du reich in Gott. Dann bist du sein Kind. Dann kann dich niemand mehr aus der Hand Gottes reißen. Dann kann dir niemand mehr den Himmel wegnehmen. Dann kannst du getrost morgen sterben. Bitte nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Aber dann kannst du getrost morgen sterben, weil du auf alles vorbereitet bist. Dann stehst du nämlich nicht alleine vor Gott. Dann steht nämlich der Herr Jesus Christus neben dir und sagt zu seinem Vater, Vater, dieses Anhängsel kannst du auch durchwinken. Es hat zwar viel, viel Mist gebaut in seinem Leben, hat deine Gebote vielfach übertreten, aber es hat sich an mich gehangen. Es hat mir geglaubt, dass ich das für ihn hart erkämpft habe am Kreuz von Golgatha. Ich bin wirklich auch für ihn gestorben. Vater, lass ihn durch. Und dann kommst du durch. Wisst ihr, und diese Dimension hat der Landwirt vollkommen ausgeblendet. Vollkommen. Jetzt wären wir eigentlich am Ende dieses Gleichnisses. Eigentlich ist ja alles gesagt. Aber ich denke, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Und da möchte ich noch drauf eingehen. Wenn du nämlich heute Morgen wieder ganz neu gehört hast, wie wichtig es war, dein Leben, das du nur einmal hast, richtig einzusetzen. Und wenn du wirklich erleben durftest, wie gnädig, wie barmherzig, wie gütig, wie voller Geduld der lebendige Gott gewesen ist, trotz deiner Ignoranz, trotz deiner Gleichgültigkeit, trotz deines Ungehorsams, trotz deiner Schuld, wie er dich so gelenkt hat, dass dein Leben eines Tages richtig eingesetzt wurde, indem du zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Und wenn du jetzt die Menschen in deinem Umfeld betrachtest, die immer noch die falsche Ernte einfahren, ja, was ist denn dann? Dann kannst du es doch offensichtlich nicht für dich behalten. Du musst es weitertragen, in welcher Form du es auch tust. Durch persönliche Gespräche, durch Traktate oder was es da sonst noch an Möglichkeiten gibt. Es geht offensichtlich nicht anders. Du musst es weiter sagen, dass Gott so ist, wie er ist, gnädig, barmherzig, geduldig, voller Güte. Und dass er den Menschen zunächst mal so sieht, wie er ihn sieht, dass er immer noch die falsche Ernte einfährt. Aber das bedenke bitte auch. Du musst es nicht nur deshalb weiter sagen, weil du in deinem persönlichen Leben die Gnade und die Barmherzigkeit und die Güte und die Geduld Gottes erfahren hast, sondern auch deshalb, weil die Menschen von sich aus selbst das ja gar nicht wissen können. So wie du es vor deiner Wiedergeburt ja auch nicht wissen konntest, es dir gesagt werden musste. Deswegen ein weiterer Grund, warum du es wirklich weiter zu sagen hast. Weiter zu sagen hast, und damit möchte ich schließen mit dieser etwas humorvollen, aber doch wahren Begebenheit. Und zwar, da ist ein Pfleger im Krankenhaus auf der Station. Und der ist dort noch nicht lange tätig. Und an diesen Tagen hat er Geburtstag. Und er macht ganz normal da seinen Dienst, freut sich, dass seine Kolleginnen ihm zum Geburtstag gratulieren, wundert sich allerdings ein wenig darüber, aber denkt, naja, vielleicht hat sich das eben halt rumgesprochen. Aber er wird stutzig, als die Patienten ihm gratulieren. Und er wird noch stutziger, als die Besucher der Patienten ihm gratulieren. Und er da denkt, also hier kann doch irgendetwas nicht stimmen. Bis er merkt, als er in der Mittagspause seinen Kittel auszieht und er feststellt, dass man auf der Rückseite, wie er später erfahren hat durch die Pflegedienstleistung, dass man auf der Rückseite ein Schild aufgeklebt hat mit den beiden Sätzen, ich habe heute Geburtstag, bitte gratulieren. Seht, und genau das ist es, den Patienten und den Besuchern, die konnten das ja von sich aus gar nicht wissen. Denen musste das wirklich gesagt werden und nachdem sie es wussten, da konnten sie dem Pfleger in der Tat zum Geburtstag gratulieren. Und so ist es auch mit den Menschen, so ist es auch mit deinem Nachbarn, mit deinem Arbeitskollege, mit deinem Studenten, nicht der immer noch die falsche Ernte einfährt. Du musst es ihm weitersagen und dann darfst du intensiv beten, dass die betreffende Person dann auch richtig darauf reagiert. Genauso. Aber, und damit schließe ich, aber die entscheidende Frage bleibt, was ist die Ernte deines Lebens? Die Frage, die immer wieder gestellt werden muss. Amen.